Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. In diesen Maiwochen, da verlockt es uns ja gerne mal in die Natur. Dann genießen wir das frische Grün, die Sonne, das Zwitschern der Vögel und die blühenden Wiesen. Manch einer kommt da geradezu ins Schwärmen. Vor genau 800 Jahren hat der heilige Franz von Assisi ein großes Loblied auf die Natur und die Schöpfung geschrieben, der sogenannte Sonnengesang. Als Laudato Si hat der es sogar bis in die Popmusik geschafft. Was bedeutet es eigentlich, ein geschwisterliches Verhältnis zur Natur zu haben? Wie kann die Natur zu einem Spiegel der Seele werden? Diesen Fragen unter anderem will ich mal nachgehen heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Zunächst schauen wir aber auf aktuelle Ereignisse in Kirchen und Religionen. In Rom wird heute Leo XIV., der neue Papst, auch offiziell in sein Amt eingeführt. Er ist der erste US-Amerikaner auf dem Papststuhl, aber das ist auch nur die halbe Wahrheit, denn Robert Francis Prevost hat auch einen peruanischen Pass, hat Jahrzehnte seines Lebens in dem lateinamerikanischen Land verbracht. Nach seiner Wahl grüßte er nicht seine Fellow Americans unten auf dem Petersplatz, sondern die Gläubigen in seiner früheren Diözese Chiclayo in Peru. Und das auf Spanisch. Dort sind die Menschen jetzt ganz aus dem Häuschen, weil der neue Papst einer von ihnen ist.
Braune, staubige Erdstraßen, einfache, sandfarbene Häuschen, manche nur mit Wellblech gedeckt. Das ist Explanada, ein Viertel am Stadtrand von Chiclayo im Norden Perus. Doch mittendrin ein grüner Fleck. Der Bio-Gemeinschaftsgarten der katholischen Gemeinde. Was hier gepflanzt wird, geht an die Nachbarschaft, erklärt Antonieta Pacheco und schneidet einen Strauß Mangoldblätter ab. Hier sind wir alle gleich. Gemeinschaft heißt, dass wir wahrnehmen, was unserem Nachbarn fehlt und genauso, was ich von ihm lernen kann. Was viele hier gemeinsam haben, ist, sie kennen den neuen Papst persönlich. Vor 3 Jahren, als die Pandemie Chiclayo außerordentlich heftig traf, hat Bischof Robert Prevost die kleine Kapelle gesegnet. Wenn sie an das anschließende Essen denken, müssen die Frauen lachen. Es fehlte Besteck, erinnert sich Nachbarin Elvira Olivos. Dann ist er in die Küche rein, hat das Essen auf die Teller verteilt und fing an, mit seinen Händen zu essen. Er sagte, mit den Fingern isst man doch viel besser, weil man dann auch noch den Knochen abknabbern kann. Von seinen mehr als 20 Jahren in Peru war Prevost 8 Jahre als Bischof hier. Er war einer, der die Kirche zu den Menschen brachte, erinnern Sie sich, bei dem die Türen offen standen, hier, wo der Staat oft gar nicht präsent ist. Er war viel unterwegs, ging immer dorthin, wo die Not am größten war, stapfte mit Gummistiefeln durch Hochwassergebiete oder unterstützte alleinerziehende Mütter und Migranten auf dem Land. Als er hierher kam, öffnete das wirklich Türen. Ich stamme aus einer Gemeinschaft von Laien und er hat uns Laien dazu berufen, Verantwortung in der Kirche zu übernehmen, in der Sozialarbeit, in meinem Fall im Bereich Ökologie. Aber meine Freundin, die ist in der Migrantenseelsorge tätig. Und das war für mich sehr bedeutsam, weil ich schon so viele Jahre hier gelebt hatte und nicht wusste, wie ich in die Seelsorge einsteigen könnte. Dann öffnete uns Bischof Prevost die Türen und das fand ich super genial. Dass der Bischof plötzlich Papst ist, eine riesige Überraschung. Er ist Amerikaner, aber er hat ein peruanisches Herz. Er isst Ceviche und Hühnchen, trinkt Inka-Cola und Chicha, sagt Jessica Ramos, Händlerin auf dem Markt. Seitdem allerdings sei es mit der Ruhe in Chiclayo vorbei. Da 700.000 Einwohner leben in der mittelgroßen Provinzstadt, in deren Umland Avocados, Spargel und Blaubeeren für den Export angebaut werden. Von der Landwirtschaft leben auch die vielen Kleinbauern, die ihre Waren zum Markt tragen. Doch nun gibt es dazwischen lauter Papst-Souvenirs, T-Shirts, Schokolade, Fahnen. Von überall kommen die Gäste, wollen wissen, wo der heutige Papst wohnte, wo er und was er gegessen hat. Vor der Kathedrale von Chiclayo sind am Wochenende viele hundert Menschen zusammengekommen, um ihrem Papst Leo XIV. Kraft für das Amt zu senden. In einer Welt voller Ungleichheit und Kriege hoffen auch Antonietta und Elvira, dass der Papst vereint, dass er die Kirche weiter zu den Menschen bringt, den Ausgegrenzten, so wie er es auch hier in Peru getan hat. Ich glaube, diese große Ungleichheit in unserem Land, mit der wir schon so lange leben, muss aufhören.
Wo der neue Papst herkommt, unsere Reporterin Xenia Böttcher und Anne Herberg haben sich im Norden Perus in der Diözese Chiclayo umgehört, was die Menschen dort über Leo XIV. Denken. Der heilige Sebastian, der hat eine besondere Karriere als Heiliger durchlaufen. Gestorben ist er Ende des 3. Jahrhunderts als Märtyrer. Erste große Popularität erlangte er im 14. Jahrhundert als Pestheiliger. Später, im 19. Jahrhundert, wurde er zum heimlichen Heiligen katholischer Homosexueller. Und schließlich, im 20. Jahrhundert, im Zuge von HIV/AIDS, wird er zu einer queeren Ikone, auch jenseits des Katholizismus. Michael Hollenbach über einen schillernden Heiligen.
Sebastian war Offizier der Leibwache des römischen Kaisers Diokletian. Dort soll er, der Legende nach, notleidenden Christen geholfen und sich selbst als Christ geoutet haben. Die katholische Theologin Stefanie Höllinger.
Also nachdem Kaiser Diokletian Sebastian konfrontiert und Sebastian tatsächlich seinen Glauben zu diesem christlichen Gott bekennt, fordert er seine Schützen auf, Sebastian mit Pfeilen zu beschießen. Und in der Legende heißt es dann, dass so viele Pfeile in seinem Körper gesteckt sind, dass er aussah wie ein Igel.
Doch Sebastian überlebt, wird gesund gepflegt, tritt abermals vor dem Kaiser für seinen Glauben ein und wird dann im Zirkus in Rom zu Tode geknüppelt. Begraben wird er von Glaubensgeschwistern in der Sebastianskatakombe.
Und seine wirkliche Karriere beginnt dann etwa 1000 Jahre nach seinem Tod, 1347-48. Das ist eigentlich das Jahr, wo dann Sebastian eigentlich als Pestheiliger entdeckt wird.
In den bildlichen Darstellungen des heiligen Sebastian tauchen immer wieder Pfeile auf, die in seinem Körper stecken.
Diese Pfeile, die spielen jetzt eine große Rolle, weil man sich ja noch kaum erklären konnte, wie sich eine Seuche ausbreitet, also wie sich Menschen mit Krankheit infizieren. Und da spielt jetzt der Pfeil ein wichtiges Motiv oder ist ein wichtiges Symbol, weil sich Menschen vorgestellt haben, dass eine Krankheit den Menschen trifft wie einen unsichtbaren Pfeil.
Im 19. Jahrhundert bekommt Sebastian dann ganz neue Verehrer, berichtet der Mainzer Moraltheologe Stefan Görz.
Der Sebastian wird zu einem schönen, attraktiven, erotischen jungen Mann, der von den Künstlern der damaligen Zeit sehr, sehr gerne dargestellt wird, weil die Künstler da die Möglichkeit haben, einen nackten Mann zu zeichnen und sich an antiken Vorbildern zu orientieren.
Die erotisch aufgeladenen Bilder des fast nackten, gefesselten und von Pfeilen durchbohrten Sebastian finden ihr Publikum. Sebastian wird zur Identifikationsfigur für schwule Katholiken.
Es war tatsächlich so eine Art Chiffre für die queere Identität. Also es wird etwa erzählt, dass Junggesellen, die in ihrer Wohnung ein kleines Bildchen des Sebastian aufgestellt haben, für Eingeweihte signalisieren konnten, dass sie eben Männer begehren. Insofern wird er tatsächlich zu einer Art Code oder Chiffre für queere Menschen.
Und in den 1980er Jahren gewinnen die Bilder von Sebastian abermals Bedeutung in der queeren Szene. Mit AIDS, der damals als Schwulenseuche diffamierten Krankheit, die zu massiver sozialer Ausgrenzung führt.
Es gibt in dieser Zeit Künstler, die den heiligen Sebastian da neu entdecken, weil es die Kombination gibt von Queerness, Abweichung, Betroffensein von einer Krankheit.
Im Lauf von rund 17 Jahrhunderten hat Sebastian so manche Wendungen in seiner heiligen Karriere durchlaufen. Vor allem als queere Ikone ist er dem Einflussbereich des Vatikan längst entglitten, sagt der Mainzer Stefan Görz.
Er hat ein Eigenleben, er ist nicht zu kontrollieren. Und das ist ja auch was sehr Schönes, ja, dass wir in der christlichen Tradition Bilder, Symbole, Gestalten haben, die sich nicht kontrollieren lassen, sondern die ein Eigenleben tatsächlich entwickeln und immer wieder die Möglichkeit bieten, sich mit ihnen zu identifizieren oder auch mit ihnen Protest auszudrücken.
Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Im Frühling 1225, vor genau 800 Jahren also, entstand in Umbrien ein Stück Weltliteratur. Franz von Assisi komponierte seinen Sonnengesang, Laudato Si. Ein großes Loblied auf die Schöpfung, ein Jubel über Bruder Sonne, Schwester Mond und die Sterne. Ein Text, der bis heute viele inspiriert. Auch Wind, Wasser, Feuer und Erde werden besungen. Selbst der Tod wird nicht ausgespart. eine Hymne der Geschwisterlichkeit von allem Leben. Was bedeutet es eigentlich, die Natur als Geschwister zu betrachten und zu erleben? Und wie kann die Natur uns zum spirituellen Wegweiser werden? Darum dreht sich heute mein Himmel und Erde Sonntagsthema. Pater Helmut Schlegel ist Franziskaner in Hofheim am Taunus und er ist Autor eines Oratoriums zum Sonnengesang. Ich habe Pater Schlegel in dieser Woche gesprochen und habe ihn gefragt, was ihn eigentlich so begeistern kann am Sonnengesang des Franz von Assisi.
Zum einen begeistert mich, dass er gegen ein Konzept von Dualität, in dem Geist gegen Materie ausgespielt wurde, dass dieser Sonnengesang ein Konzept der Ganzheit, der Non-Dualität, wie wir heute sagen würden, verfolgt. In den Geschöpfen den Schöpfer sehen, in der Materie das Geistige und nicht entgegensetzen.
Lebte denn Franziskus selber viel in und mit der Natur?
Davon können wir ausgehen. Ihm war in seinem Leben nach seiner inneren Bekehrung so etwas wie Sesshaftigkeit eigentlich fremd. Er verstand sich als ein Pilger unterwegs zu einem größeren Ziel. Dabei war er aber nicht weltfremd oder gar weltfeindlich, sondern pilgerte durch die Natur, um die größere Heimat zu finden. Er sagte einmal, unser Kloster ist die Welt.
Was ist denn das eigentlich für ein Blick, eben wie Sie sagen, auf die Welt und die Schöpfung? Kann man für Franziskus sagen, für ihn lässt sich in der Schöpfung auch Gott selber erkennen dann?
Ja, um es nochmal zu sagen, im Grunde ist es eine Absage gegen eine damals vorherrschende dualistische Weltanschauung. Franziskus erlebt in der Welt die Einheit mit Gott, die Beziehung zu Gott. Will sagen, Gott scheint in allem auf, scheint durch seine Geschöpfe durch oder auch in Gott ist alles aufgehoben.
Diese Ganzheit, von der Sie schon zu Beginn gesprochen haben, Pater Schlegel, diese Geschwisterlichkeit mit Sonne, mit Mond, Feuer, Wasser, also der Natur insgesamt, kann man die eigentlich heute neu leben oder neu entdecken?
Ich glaube schon, es gibt ja heute auch wieder eine neue Art der Mystik, die entdeckt wird auch außerhalb des Christentums, ja, die vielleicht sogar dort noch eine größere Rolle spielt. Und da ist ein ganz großer Akzent auf die Einheit von Schöpfer und Geschöpf, wie wir sagen würden, oder von dem Göttlichen, dem Geistigen und dem Welthaften, dem Weltlichen. Das kommt da sehr zum Ausdruck. Und ich glaube, dass viele Menschen heute schon irgendwo ein Sensorium für dieses Mystische haben.
Helmut Schlegel, Franziskaner in Hofheim, hat mit dem Komponisten Peter Reulein zum 800. Jubiläum des Sonnengesangs ein Oratorium über seine Entstehungsgeschichte geschrieben. Die Uraufführung von Il Cantico in der Frankfurter Liebfrauenkirche, die kann man noch immer bei YouTube anschauen. Bruder Sonne, Schwester Mond, wie die Natur uns zum spirituellen Wegweiser und Wegbegleiter werden kann. Das ist heute mein Himmel und Erde Sonntagsthema. Wer einen Garten besitzt, der hat ja das Glück, ganz unmittelbar und sehr intensiv in der Natur sein und mit der Natur arbeiten zu können. Die Theologin Marion Küstenmacher ist eine leidenschaftliche Gartenliebhaberin. Für sie ist ihr Garten auch ein Ort der Gottesbegegnung.
Du musst erstmal ein bisschen was sozusagen an Unkraut gesammelt haben, bis du dann unterscheiden kannst zwischen Gut und Böse.
Also so hat mir noch niemand einen Garten erklärt. Ich bin zu Gast bei Marion Küstenmacher. Sie hat viele Bücher über den Glauben geschrieben, gilt als christliche, spirituelle Lehrerin. Wo sie auftankt? In ihrem Garten. Der bedeutet für sie mehr als Blumen, Beete und Sträucher. Der Garten ist für sie auch ein Sinnbild der Seele. Jede Pflanze bringt sie zum Staunen und zum Sinnieren über das Leben.
Hier meine Zierkirsche. Im Frühjahr ist es eine einzige rosa Wolke. Da stehe ich dann auch drunter Und manchmal, also manchmal kommen mir da die Tränen, wie so viel Schönheit möglich ist. Ja, das geht ans Herz.
Marion Küstenmachers Garten ist eine Augenweide. Vorbei an der blau schimmernden Rose Novalis, dann legt sich ein besorgter Blick auf Marion Küstenmachers Gesicht.
Oh, da steckt auch schon wieder Unkraut. Guck, da ist auch schon wieder. Ja, hier vorne habe ich mal wieder ein bisschen weggemacht, weil ich da noch wieder was reinsetzen will.
Ja, ja, das Unkraut. Marion Küstenmacher kennt die Versuchung, Unkraut gleich auszureißen. Inzwischen ist sie gelassen. Erstens, weil sie jahrzehntelange Erfahrung beim Gärtnern gesammelt hat. Und zweitens, weil sie sich an Jesus orientiert. In einem Gleichnis empfiehlt der nämlich, Unkraut nicht sofort auszureißen.
Jesus sagt ja, lass es mal erstmal zusammenwachsen. Und so ist es ja faktisch auch. Also die Persönlichkeit reift mit positiven und nicht so guten Anlagen und Tendenzen. Und du machst deine Fehler. Du musst erstmal ein bisschen was sozusagen an Unkraut gesammelt haben, bis du dann unterscheiden kannst zwischen Gut und Böse.
Noch einmal blicke ich in den prächtigen Garten. Vorbei am Kompost geht's zum Gartentor. Seit meinem Besuch in Marion Küstenmachers Garten schaue ich anders in die Natur. Und in mich auch.
Der Garten, ein Ort, an dem die Theologin Marion Küstenmacher Entdeckung macht über Gott und das Leben. Uwe Birnstein berichtete davon. 800 Jahre ist es her, da dichtete der heilige Franz von Assisi in seinem berühmten Sonnengesang die Zeilen: Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester Mutter Erde, die uns erhält und lenkt. Es war schon eine sehr besondere Sicht, die Franziskus auf die Natur hatte. Was wir daraus für unseren eigenen Umgang mit der Natur lernen können, das beschäftigt mich heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Dass die Natur uns lenken kann, davon ist Jan Frerichs überzeugt. Auch er steht in der Tradition franziskanischer Spiritualität. Unter dem Titel Barfuß und Wild will er Menschen helfen, die Natur als spirituellen Wegweiser zu entdecken. Ich habe in dieser Woche mit Jan Frerichs gesprochen und ihn gefragt, was es bedeutet, dass die Natur ein spiritueller Wegweiser ist.
Wenn wir normalerweise in die Natur gehen, dann gehen wir als Zuschauer. Wir betrachten all das Schöne, vielleicht messen wir auch und wägen und überlegen uns, wie viel Feuerholz aus einem Baum gemacht werden kann. Und das ist eine Perspektive, vielleicht eine, die in unserer Kultur vorherrschend ist. Die Natur als spiritueller Wegweiser führt nach innen und dann überwinden wir diese Zuschauerrolle und dann wird die Natur eigentlich ja, zu einem Spiegel. Dann ist sie nicht mehr nur eine schöne Kulisse, in der wir uns bewegen, etwas, das außerhalb von uns ist, sondern wir schauen in diesen Spiegel. Wir sind auch all das, was wir in der Natur finden. Also wachsen, reifen, vergehen, neu beginnen. All das ist ein großer Spiegel für unser Leben. Und ein spiritueller Wegweiser ist ja etwas, das uns eine Orientierung gibt, dass wir uns zum Vorbild nehmen können, eine Spur, die wir bekommen, der wir folgen können. Und ich glaube, darum geht es.
Sie haben es schon erwähnt, Herr Frerichs, dass wir eben sonst oft so eine beobachtende Haltung gegenüber der Natur haben. Auf Ihrer Homepage, Barfuß und Wild, da heißt es, die Natur ist die erste Bibel. Wir haben über den Wegweiser schon gesprochen. Die Bibel und auch die Wegweiser muss man ja lesen können. Können wir heute eigentlich noch die Natur so lesen, dass wir auch sagen, das entdecken, was Sie gerade in diesem Spiegel beschrieben haben?
Ja, das finde ich eine sehr gute Frage. Und ich glaube, wir haben es in unserer Kultur verlernt, weil wir eben diese Perspektive vorherrschend, ja, diese Rolle einnehmen, des Zuschauers, der Zuschauerin.
Auch gegenüber, ne? Gegenüber der
ja,
Natur.
Wir gehen raus in die Natur. Das wird ja schon sprachlich deutlich, wenn man einen Schritt zurücktritt jetzt in dem Sinne und sagt, ja, Moment mal, wir sind ja Natur. Also wo ich bin, ist Natur. Also wir wissen es eigentlich in unserer christlichen Tradition, die Natur ist der erste Ort der Offenbarung Gottes. Dann kommt die Bibel und alles, was wir uns an Geschichten erzählen. Aber es ist der Ort der Erfahrung. Alle wesentlichen Erfahrungen machen wir in der Natur, weil wir es sind. Wir sind ja ein Teil davon. Anders kann es gar nicht sein. Wir haben ja gar keinen anderen Raum als die Schöpfung, jetzt mal christlich gesprochen, in dem wir uns bewegen. Und das ist natürlich Ausdruck einer, ich sag mal, positiven Spiritualität, die jetzt nicht davon ausgeht, dass die Welt grundsätzlich schlecht ist und wir hier gerettet werden müssen sozusagen, gibt es ja auch solche Wege oder Perspektiven. Das hier ist eine schöpfungsorientierte Spiritualität, die sagt, die Natur ist erstmal grundsätzlich gut. Das ist der Ort, wo wir Gott begegnen. Das ist die Spiritualität von Hildegard von Bingen. Das ist eine Spiritualität, wie wir sie eben bei Franz von Assisi finden, im Sonnengesang. Die Geschwisterlichkeit. Wir sind ein Teil einer großen Familie oder welches Bild man auch immer anwenden möchte.
Machen wir es doch mal konkret, Herr Frerich. Sie bieten ja zum Beispiel unter den verschiedenen Angeboten, die Sie mit Barfuß und Wild machen, die sogenannte Visionssuche an in der Natur. Wie läuft das eigentlich ab und was passiert da?
Also die Visionssuche ist ja eigentlich eine uralte Praxis und ist ganz einfach. Menschen gehen in die Natur, in die wilde Natur. Das heißt, sie verlassen die Zivilisation, sie verlassen die Gemeinschaft, man geht alleine. Wir machen es 4 Tage und 4 Nächte, das ist die Auszeit. Ich esse nicht in dieser Zeit, es ist eine Fastenzeit und es ist eine Zeit ohne Dach über dem Kopf. Also es ist der Versuch, wirklich alles an zivilisatorischen Schichten wegzulassen, um zu schauen, was ist denn dann noch übrig.
Und was passiert dann in diesen 4 Tagen?
Das kann sein, dass nichts passiert. Ich sag mal so, es gibt überhaupt kein Umzu. Ich mache ja diese 4 Tage nicht, um jetzt zum Beispiel mir zu überlegen, welches Projekt fange ich an in meinem Leben. Wenn ich zum Beispiel rausgehe in die Natur, weil ich einen bestimmten Lebensabschnitt beenden möchte. Jetzt kommt die Leistungssportlerin, um ihre Karriere zu beenden. Normalerweise würden wir jetzt in unserer Kultur sagen, ja, ich muss mir überlegen, was mache ich denn danach? Was fange ich mit meinem Leben an? Folgen wir dieser Sportlerin, geht sie raus, fastet und jetzt ist es so, am 2. Tag wird ihr übel. Das kann schon mal passieren. Wir wissen nicht, wie der Körper reagiert. Sie muss also zurückkehren, muss Suppe essen, muss das Fasten brechen. Jetzt würden wir sagen, aus unserer Perspektive, in unserer Kultur, ja, dass sie leider hat sie es nicht geschafft. Sie hat es gescheitert. Und so hat sie es auch gesehen. Am Boden zerstört. Ich habe diese 4 Tage nicht geschafft. Ich habe mir das doch so lang vorgenommen. Jetzt wollte ich doch klären, was ich machen will. So, und in der Reflexion stellt sie aber fest, sie hat zum ersten Mal in ihrem Leben etwas nicht geschafft. Und es geht auch. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns sichtbar werden kann in dieser Auszeit. Was ist eigentlich die Qualität, die wir brauchen, die uns trägt? Es geht gar nicht darum, etwas zu schaffen, sondern was trägt mich? Und wenn man es jetzt in dem konkreten Fall betrachtet, ja, das ist das Tragende. Das Neue ist, du musst jetzt nichts mehr schaffen. Von diesem Muster kannst du dich verabschieden. Und das ist etwas, was wir in der Natur erkennen können, weil wir da auch in einem Setting sind, in dem uns eben niemand beurteilt. Also wir sind einfach da, wie wir sind. Und ich glaube, das ist das Spirituelle daran, zu schauen, was trägt mich eigentlich jetzt? Wie bin ich? Wie bin ich so geworden? Und wie kann ich noch sein?
Nun ist ja gerade dieses allein in der Natur sein inzwischen so ein ganz beliebtes Format, bis hin in die sozialen Medien, große Filme bei YouTube. Das, was Sie machen, ist aber was anderes als ein Überlebenstraining. Ne?
Auf jeden Fall, weil es genau darum nicht geht. Also das heißt, wir gestalten eigentlich mit diesem Rahmen, den wir da setzen, einen Prozess, der sowieso stattfindet. Das ist ein Übergangsritual, das ist ein Wandlungsritual, also weil wir Wesen sind, die sich wandeln. Wir sind immer im Wandel. Und das hat mit Überlebenstrainieren gar nichts zu tun. Ich sage es mal für alle, die das interessiert, das sind oft die großen Themen, wie komme ich da raus und was muss ich dann tun, um zu überleben? Das braucht in der ganzen Vorbereitung 1 Stunde. Ja, man muss warm und trocken bleiben, das ist alles. Und es ist gar nicht so schwer rauszugehen. Viel schwerer ist es dann, wieder zurückzukommen und das, was ich unter Umständen erfahren und gesehen habe, wieder hineinzutragen in den Alltag und auch in eine Welt, in der das ja fraglich ist, ob das ein Wert ist, ob das anerkannt wird. Wenn Leute fragen, was hast du denn nun erkannt? Was hat es denn gebracht? Schwer zu beantworten, weil wir aus dieser einen Perspektive gewohnt sind zu schauen und diese andere, diese spirituelle Perspektive ein bisschen unterbelichtet ist in unserer Kultur.
Wie die Natur zum spirituellen Wegweiser werden kann, darüber habe ich gesprochen mit Jan Frerichs. Wer mehr darüber wissen will, dem empfehle ich die Internetseite barfussundwild.de. Und das war unser Himmel und Erde Sonntagsthema. An dieser Stelle bleibt mir dann nur noch die Empfehlung, lassen Sie das Ganze praktisch werden und tauchen Sie ein in die Natur. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Danke fürs Hinhören und genießen Sie den Sonntag.
Das war Himmel und Erde. Im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell. Den Podcast zur Sendung gibt's auf hrinforadio.de.